Ja, hallo Gaia, hallo Edgar.
Namaste.
Hallo. Danke, hallo, dass ihr ein Interview, ein gemeinsames mit euch beiden zugestimmt habt. Wir sind auf Gomera, oben im Naturschutzgebiet, im Wald, einem ruhigen Platz, und ich möchte euch interviewen. wo wir schon hier in der Natur sind, viele Menschen berichten ja, dass in die Natur gehen so schön ist, so aufbauend, so reinigend. Viele Menschen fühlen sich erfrischt und erholt, wenn sie in der Natur waren. Könnt ihr darüber sprechen, wie es für euch ist und wo ihr meint, woher das kommt?
Kannst du zuerst?
Kann ich gerne machen.
Ja.
Ja. Also das Schöne in der Natur ist ja, dass irgendwie man das Gefühl hat, alles lebt. Ne? Und es ist ja auch so. Es ist also eine Ressource, die uns ans Lebendigsein erinnert. Und durch die Traumaarbeit kenne ich das halt auch, wenn man mal die Menschen fragt, wo sie, was sie am besten als Ressource für sich finden können, wenn sie quasi auch über ihre Traumata sprechen oder so, dann ist es, Natur steht eigentlich immer an erster oder zweiter Stelle. Ne? Also da kann jeder wieder so zu sich finden, schnell. Und ich denke mal, es ist eigentlich auch die Farbe, das Grün, das ist so eine schöne Herzensfarbe. Und die Luft ist frisch, es tut gut, es ist gut für den Organismus. Und ja, ich liebe es hier auf Gomera eben auch immer sehr, dass man einfach ganz viel in der Natur ist. Es ist einfach eine super Ressource für das Nervensystem. Das fällt mir mal gerade dazu ein.
Kann ich voll unterstreichen. Also ist für mich eigentlich ähnlich, oder ich sehe das sehr ähnlich. Man wandelt eigentlich durch Lebensenergie. So kommt es mir vor. Das ist wirklich pralles Leben. Alles ist lebendig, so wie Gaia gesagt hat. Man geht wirklich durch die Lebensenergie regelrecht, durch ein Feld von Lebensenergie, die erfrischt, die ins Jetzt bringt, die wieder zu sich bringt, den Körper bringt, die erdet. Was ich auch gern mache in der Natur, dass ich mich dann wirklich auf den Boden auch setze oder auch hinlege oder auch barfuß gehen ist zum Beispiel was, was dann erdet, wo man wirklich Kontakt zur Erde kriegt. Und was für mich auch so ein Aspekt ist, ist die Stille, die halt der Wald generell ausstrahlt. Zwar eine äußere Stille, aber das fördert auch diese innere Stille. Sich daran zu erinnern, an sich, so wie er gesagt hat, zu sich zurückkehren. Und die Geräusche, die dann im Wald sind, das sind halt dann auch Naturgeräusche. Wenn man dann Vögel hört oder den Wind hört, das hat für mich einen anderen Aspekt. Ich könnte sagen, einen Shakti-Aspekt oder einen Yin-Aspekt. Jenseits der künstlichen Geräusche, die man halt hat in einer Stadt, die menschengemacht sind, künstlich im Sinne von menschengemacht, hat das heilsameren Aspekt. Natürlicheren.
Ich habe auch mal die Aussage gehört, ja, wir sind eigentlich auch eben Natur, darum ist es so förderlich im Wald zu sein.
Ja, genau. Die Organismen auf jeden Fall, ne? Also die kommen ja aus nichts anderem.
Ja.
Und so manche Menschen sagen auch, ja, in der Stadt oder eben wo Menschen zusammenlegen, da ist so eine Mind-Energie oder da schwirren die Gedanken rum und so. Ist das, merkt ihr da einen Unterschied? Ist das im Wald anders?
Nehme ich so wahr. Also das ist das, was ich mit Stille gemeint habe, dass auch die Gedanken stiller werden. Ich nehme das ja auch so wahr, wenn man jetzt zum Beispiel das Feld wechselt, den Ort wechselt auch das Land wechselt, dass jeder Ort irgendwie so sein eigenes Mindfeld hat. Oder seine eigene Matrix, könnte man auch sagen. Ja. Und das ist nicht was, gegen das man sich wehrt, zumindest irgendwann nicht mehr, sondern was einen halt durchströmt. Und das darf einen auch durchströmen. Also da gebe ich mich dann auch hin. Ja, wenn ich in Berlin bin, dann bin ich sozusagen regelrecht wie andere oder es strömt etwas anderes durch mich durch. Und dann lebe ich das dann. Das ist dann auch total okay. Und diese Abwechslung. Aber im Wald, da lebt mich dann der Wald. Ja, da bin ich dann Teil des Waldes. Da werde ich, umso länger ich dann drin bin, werde ich Teil des Waldes. Weil als Menschen sind wir ja nicht getrennt von dem, was uns umgibt.
Und bald fangen die Flechten an hier zu.
Genau.
Wir werden ganz vermoost.
Ja, genau. Die Pilze wachsen dann. Ja.
Gaia, du reist ja viel eben. Im letzten Interview haben wir nochmal drüber gesprochen, auch nach Osteuropa oder Südosteuropa. Erlebst du es auch so, dass in den verschiedenen Ländern ganz unterschiedliche Felder sind, irgendwie von wie die Menschen denken oder überhaupt, wie sie sich vielleicht fühlen? Oder?
Ja, das erlebe ich auch so. Also auch nicht nur Länder, aber da merkt man es natürlich noch krasser, würde ich mal sagen. War auch schon, es ist schon ein Unterschied, ob man in Wuppertal ist oder in Köln. Ja, das sind verschiedene Felder, in, Schwingungsfelder, die man da wahrnehmen kann. Obwohl ich also, glaube ich mal, so ein Erlebnis hatte, das war noch in der Zeit meiner Suche, würde ich mal sagen, wo ich in München war und saß am, wie heißt es da, Marienplatz in der U-Bahn, als ich auf jemanden gewartet habe, wir waren da verabredet und ich saß so auf so einem Platz, da ging also links die Rolltreppe runter und rechts die Rolltreppe hoch und es waren Menschenmassen um 17 Uhr, also so Feierabendverkehr irgendwie, ne? Also ein Wahnsinn. Und auf einmal machte das bei mir so plopp. Und genau diese Stille, die jetzt auch hier ist, war so da. Und ich habe so innerlich gesagt, ach, das ist auch hier, ne? Weil das war so ein tolles Erleben. Aber grundsätzlich würde ich schon mal sagen, nimmt, so wie du es auch gesagt hast, wenn man in so einem Feld ist, das nimmt einen dann schon mehr auch mit. Und hier, wenn es hier so schön still ist, oder wenn ich am Atlantik unten am Strand liege, ja, dieses Meer mir angucke, irgendwann habe ich das Gefühl, das rauscht in mir auch schon so. Mhm. Ja, aber das merkt man schon. Und früher, als ich mit Isaac gereist bin, habe ich es auch so stark gemerkt. Also die Satsangs in München waren wieder ganz anders als in Hamburg und dann wieder ganz anders in Amsterdam. Und
ja. Ist das auch die Ausstrahlung des Landes, also irgendwie oder des Platzes, der Erde, an die Erdstrahlung oder woran, und das wiederum prägt die Menschen, oder ist es die Geschichte oder was da alles schon passiert ist oder ja, oder wie, oder ist überhaupt nicht nötig, da eine Erklärung für zu finden?
Einerseits ist es nicht nötig, aber was ist schon nötig?
Ich würde auch eher zu der Geschichte tendieren, zu dem, was im Gedankenfeld sozusagen ist. Ne? Gerne so jetzt Erdstrahlen kann natürlich auch eine Auswirkung haben, warum nicht? Aber ich nehme das eher, diese Gedankenfelder nehme ich als was Menschliches wahr. Inklusive der Geschichte, die dort gespielt hat. Die ist ja präsent, das ist ja nicht weg. Das geschieht ja auf einer bestimmten Ebene trotzdem jetzt.
Also du meinst so zum Beispiel, wenn da so, was weiß ich, irgendwelche Schlachten gewesen
zum Beispiel,
sind
wieder,
oder
genau,
sowas.
Ja, ja, genau. Das ist wie eine Überlagerung, ne?
Genau, das merke ich zum Beispiel, wenn ich im Kölner Dom bin, so toll das Gebäude ist und prachtvoll und schön, aber ich halte es da innen drin fast kaum aus. Ja, ich habe das Gefühl, da ist so viel Schlimmes passiert an dem Platz.
Boah. Ne?
Das ist mir selbst nicht angenehm. Obwohl ich das toll finde. Ich gehe auch immer wieder rein, wenn ich dann da in der Nähe bin. Aber es ist, ich merke das dann immer ziemlich schnell. Es sind natürlich auch, und das ist ja das Schöne, es ist natürlich auch ein stiller Ort, der
auch wo man das dann auch besser spürt. Ja, dann, logisch, ja.
So ein Kraftplatz auf jeden Fall.
Kai, jetzt muss ich dich noch was fragen. Du hast eben erwähnt, eben Natur wird, sagen die Menschen, ist eine der aufbauenden Dinge für Menschen, die gerade mit einem Traumata zu tun haben. Was sind denn die anderen?
Menschen.
Andere Menschen.
Andere Menschen. Kontakt zu Menschen, die sehr positiv sind. Was weiß ich, wenn wir eine tolle Großmutter gehabt haben oder eine liebe Schwester oder sowas. Oder eben auch, manchmal sind es sogar die Eltern.
Sogar. Die können das sogar auch sein. Manchmal ist es sogar der Partner oder die Partner.
Das hoffentlich öfter.
Und, ja, und dann viel sind es Tiere. Ja, Haustiere oder auch überhaupt Tiere. Mit Tieren in Kontakt zu sein. Zu spüren eben, dass die Tiere so mindlos sind. So egolos oder sehr präsent. Eben wie die Bäume auch. Die Pflanzen einfach präsent da. Keine Not verspüren.
Aber durchaus auch Stimmungen durchmachen, ne? Also ich sehe das in unserer Hauskatze, also.
Ja.
Auch Pflanzen. Zumindest spüren sie die Stimmung, die man selber hat. Das wird reagiert, sagen wir mal so. Ob es wirklich eine eigene Stimmung hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich schon, ich vermute schon. In gewisser Weise.
Okay, wir hatten uns auch ein Thema ausgedacht fürs Interview. Das heißt, ich habe es vorgeschlagen, nämlich innerer und äußerer Frieden, wie das zusammenhängt oder ob man das überhaupt trennen kann. Was versteht ihr unter innerem Frieden?
Du mal zuerst.
Okay.
Dann kann ich sagen, ja, ich stimme zu.
Ja, genau so.
Ja, mal schauen. Wer weiß. Nee, glaube ich schon. Wieder die Frage, was mit dem inneren Frieden?
Ja, was verstehst du unter innerem Frieden? Ist das keine Gedanken haben oder Stille,
ja, also,
oder mit den Gedanken in Frieden sein? Oder?
Okay. Nee, im Prinzip, das, was dann kommt dazu zu einem Thema, ist sowieso immer was anderes und interessiert mich dann auch oft selber, was ich da sage, wenn es was ist, was ich noch nicht gehört habe von mir. Und jetzt war was. Also war sowas, weil ich merke gerade das Wort innerer Frieden. Ne, das erzeugt so eine subtile Trennung zwischen innen und außen. Ich verstehe unter dem eigentlichen Frieden etwas, was gar nicht von innen und außen abhängig ist. Das man natürlich über den Weg nach innen findet. Ja, indem man sich seiner selbst besinnt und indem man Frieden findet, der eben innen ist. Aber das ist auch noch ein bedingter Friede, wenn es darum geht, zum Beispiel Gedankenstille zu haben oder Stille innen zu haben oder Frieden innen zu haben, obwohl außen angenommen es laut ist oder außen Unfrieden ist, trotzdem innerlich im Frieden zu sein. Das geht schon, ist aber dann oft eine Technik oder auch ein Geschenk, wenn es einfach so als Zustand geschieht. Aber als den eigentlichen Frieden verstehe ich den, der unbedingt ist, der immer ist, den findet man zwar über den Weg nach innen, aber dann öffnet sich ein Raum, der ist jenseits von innen und außen, der ist jenseits von dem, was hier in diesem Körper innen wäre, ja? Was innen im Nervensystem wäre oder ein ruhiger Puls wäre oder Gedankenfreiheit wäre, das passiert alles hier. Aber der eigentliche Friede, das ist eher etwas, so wie es Geier vorher gesagt hat, wenn er mitten in, ich glaube in München war das jetzt, sitzt und auf einmal öffnet sich ein Raum und dieser Raum ist ewiger Friede, egal was darin geschieht, egal ob in diesem Raum als Erscheinung Krieg oder Frieden geschieht. Ja, das sind dann Erscheinungen innerhalb des Raums. Aber in dem Augenblick, wo ich den Raum wahrnehme oder zu dem Raum sogar werde, ist da ein Friede, der jenseits ist von Bedingungen und auch von außen und innen. Dieser ewige Friede, das würde mir gut gefallen als Wort, oder fast besser, weil es gibt, ist ewig, drückt aus, dass er immer da ist.
Ja, kannst du das nochmal genauer beschreiben, denn was da Frieden ist? Also kein Nein dazu zu haben oder...
Auch, das sind Beiwerke.
Das Nervensystem in Ruhe zu haben oder nein, friedlich zu haben
nein,
oder was?
Nein, eben nicht. Das wäre innerer Friede. Das ist ein Zustand, den kann man erreichen, durch Meditation, durch Geschenke. Dass es einfach geschieht, durch Gnade, wie auch immer, aber das ist bedingt. Das ist abhängig von etwas. Egal, ob es von einem Nervensystem abhängig ist oder sonst was. Der ewige Friede ist von nichts abhängig, der ist. Der ist das, was immer ist. Der ist das, was alles ist. Das, was wir alle sind, aber ich will gar nicht sagen, wir sind es, sondern der Friede ist.
Der mal im Fokus sein kann, von der Aufmerksamkeit oder nicht?
Könnte man, ja, natürlich. Das ist dann aber schon etwas, was in der Person geschieht, indem die Aufmerksamkeit den Fokus auf diesen, sagen wir jetzt, ewigen Frieden richtet. Wenn es das kann, wenn die Gelegenheit da ist, oder eigentlich ist er immer verfügbar, dann ist man eins mit diesem ewigen Frieden. Aber da ist dann keiner mehr, der eigentlich eins ist mit diesem ewigen Frieden. Da ist auch keiner mehr, der dann im Frieden ist. Sondern der verschwindet und Friede ist. Eher so wie im Tiefschlaf auch.
Und da kann man eigentlich auch nicht rausfahren, oder doch?
Subjektiv schon. In dem Augenblick, wo wieder ein Subjekt da ist, wo Individualität da ist, ist eigentlich schon rausgefallen. Macht ja nichts. Wenn es irgendwann tiefer geht, die Erkenntnis tiefer geht, erkennt es, dass es nie rausfallen kann, dass es nichts anderes gibt und dass es unwesentlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes unwesentlich. Also nicht
kein Wesen.
Ja, kein, ob da, in welchem Zustand da irgendwas ist, ob da Friede ist, ob da Unfriede ist, das ist für den eigentlichen Frieden unwesentlich. Fürs individuelle Wesen natürlich nicht, für Heilung, all diese Sachen geschehen mit einer Art bedingten Frieden, mit einem inneren Frieden, wo man mehr und mehr entspannt, wo man mehr und mehr vielleicht auch ins Nichtdenken kommt. Ja, das ist der innere Friede. Aber mir ist halt wichtig darauf hinzuweisen, dass es da jenseits einen absoluten Frieden gibt, der völlig unabhängig ist von irgendwelchen Zuständen.
Ja, und ich behaupte ja sogar, dass dieser Frieden, also dieses Ewige, das ist das, was ich bin. Das ist nicht was, was auftaucht oder sich verändert, sondern das ist so einfach absolut das, was ich bin, oder was du bist, oder du bist, oder jeder, der jetzt das Interview hier sieht, ist nicht als Person, aber die Person ist natürlich vollkommen durchtränkt davon. Und das ist wirklich, dass dieser Frieden da ist, das ist wirklich, der ist vollkommen bedingungslos. Dass man ihn bemerkt, das macht sozusagen den Unterschied im Erleben. Also dann kann man so, oh, da taucht eine Erfahrung auf, was Edgar dann den inneren Frieden nennt. So habe ich es verstanden. Also,
das ist dann so was. Am Anfang taucht es so auf.
Ja, taucht es so auf.
Ja, genau.
Und für mich erlebe ich es auch, das taucht immer wieder auf, ja, wenn ich aus einer Stresssituation wieder verbunden bin mit dem, was ich bin, mit der Aufmerksamkeit sozusagen dadurch verbunden bin. Ich bin ja nie getrennt davon. Dann kommt man so ein Durchatmen und ach, dann ist wieder so ein Kontakt zu diesem inneren Frieden und dann wird bemerkt, dass das andere, was scheinbar mal kurz weg war, nie weg ist. Das geht gar nicht. Weil du ja gefragt hast, kann man da denn rausfallen? Auch eigentlich doch nicht? Oder doch? Also es kann sich so anfühlen. So wie viele Menschen, die zu mir kommen, sagen, boah, bei mir ist alles zusammengebrochen.
Und dann sage ich, wie? Gratuliere.
Sag ich, wie? Alles zusammengebrochen. Du sitzt auf dem Stuhl, du hast Schuhe an, du hast eine Hose an. Alles. Ist alles zusammengebrochen oder fühlt es sich so an? Ja, es fühlt sich so an. Und dann mal kurz zu stoppen und zu fragen, so spürt man den Unterschied. Es fühlt sich so an oder es ist so. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Deswegen sage ich immer, oder nicht immer, aber häufig, sich bewusst zu sein über das, was ich bin oder dieses absolute, bedingungslose, macht einen großen Unterschied, als wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. Dass ich mir darüber bewusst bin, das scheint wieder absolute Gnade zu sein, weil entweder wird es gesehen oder nicht. Und was habe ich mich angestrengt, drin zu bleiben oder wieder reinzukommen oder all so ein Zeugs. Alles Anstrengungen, die quasi das Erleben dieses Permanenten verschleiert hat.
Ja, man kann das nicht machen, diesen Frieden im Fokus zu haben, aber es gibt doch anscheinend Sachen, die das fördern. Also zum Beispiel mit Menschen zusammen zu sein, die in diesem Frieden permanent sind. Also das fördert es doch auch. Es ist doch irgendwie ansteckend, mehr oder weniger bei dem einen, mehr bei dem anderen weniger oder gar nicht, aber grundsätzlich gibt es das doch.
Prinzipiell ja. Ja. Gibt es einerseits dieses Zusammensein als Resonanz oder quasi auch Wege dorthin, die man zwar nicht machen kann, aber wo es dann meist am Ende als Gnade geschieht, in dem Augenblick, wo man den Weg aufgibt. Aber so wie Geier gerade gesagt hat, man kann es eben nie verlieren. In dem Augenblick, wo man glaubt, man hat es mal wieder verloren, oder irgendwie in dem Augenblick, wo man zurückkommt, erkennt man, es kann nie verloren sein. Und so ist jede, aus meiner Sicht, alles, was diese Hoffnung nähert, dorthin zu kommen, ja, nähert die Illusion, dass man davon weg wäre. Haltet einen in Bewegung zu etwas hin, zu was nicht jetzt hier ist, sondern in einer fiktiven Zukunft. Wenn ich endlich das, ich muss das und das und das loslassen, oder ich muss das und das erreichen, oder ich muss die Technik lernen oder an den Ort kommen und all diese Gedanken, viele Menschen, die dann auch zu Satsang kommen, ja, kommen zwar dann dorthin, aber kommen dann, sagen wir es auch so, da teilt sich dann die Spreu vom Weizen. Die einen kommen dann an in diesem Moment und die anderen nicht. Satsang ist da ganz sicher eine Einladung. Aber auch die Natur, es ist bedingungslos, es braucht eigentlich nichts. Es ist eine innere Gnade, weil eigentlich der dauernd das sucht, diesen Zustand, diesen Frieden, genau der fällt dann eigentlich ab. Und Friede bleibt übrig. Und kann man natürlich sagen, wir sind alle dieser Frieden, das ist schon klar, aber das ist das, was übrig bleibt, wenn der wegfällt, der den Frieden sucht. Und der meint vor allem, irgendetwas verändern zu müssen.
Also ja, der Gedanke, dass irgendetwas anders sein könnte, dass, was dann besser wäre, das ist schon das erste Hindernis.
Genau.
Wenn dem geglaubt wird. Den Gedanken.
Genau.
Naja, der Gedanke an sich ist.
Genau.
Der macht nichts.
Der macht nichts, genau.
Genau. Ja.
Deswegen gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, Gedanken in irgendeiner Form nicht zu denken oder loszuwerden oder. Es geht ja sowieso nicht. Also, wenn es gedacht wird, wird es gedacht, was immer da gerade gedacht wird. Aber mit dem, was gedacht wird, gefühlt wird oder empfunden wird, ist es auch noch möglich, das zu bemerken, was übrig bleibt, wenn das mal kurz die Aufmerksamkeit eben nicht bekommt. Und dann muss gar kein Denken aufhören oder fühlen oder nicht mal identifizieren oder hört man ja immer, die Identifikation muss aufhören. Gar nicht. Es muss nur erkannt werden, dass es eine Identifikation ist und mehr nicht.
Und wer ist das, der das erkennt? Ist das Energie? Ist das du. Bewusstsein? Du, ja. Du bist ein Wort.
Das, was du wirklich bist.
Wenn du es erkennst, bist du es.
Ja.
Wenn ich es erkenne, bin ich es. Und das ist dasselbe.
Dasselbe, ja.
Aha. Ja, dann kann man aber auch alles dafür sagen. Kann auch sagen, das Leben oder Gott. Oder
eben, man kann echt alles dazu sagen. Es ist, weil es ja selbst das, was du bist, ist ja nicht wirklich definierbar als irgendwas. Ja? Deswegen, man kann alles Mögliche dazu sagen. Aber die Schwierigkeit, wenn wir alles Mögliche dazu sagen, ist, dass wir eigentlich zu allem Möglichen irgendwie ein Bild haben oder irgendeine Definition oder irgendeine Belegung. Also zu Gott oder zu der leere Raum oder zu Bewusstsein oder zu Liebe oder zu Frieden oder zu...
Genau. Das löst sofort irgendein Konzept aus oder vor allem ein Bild, eine Vorstellung. Das ist eigentlich die Bedeutung, du sollst dir kein Bild machen. Ja? Aber es passiert halt. Also die Bilder sind da vorgestellt. Die stehen dann vor dem, was wirklich ist.
Wenn die Bilder geglaubt werden.
Ja. Jein. Wenn sie nicht geglaubt werden, würden die dann eigentlich gar nicht mehr kommen. In dem Augenblick, sagen wir so, in dem Augenblick, wo sich das erkannt hat, wieder mal, sind diese Vorstellungen ja weg. Geht gar nicht mehr. Sich dann einen Gott mit weißem Rauschebart vorstellen oder das sind alles Hilfsbilder vielleicht gewesen, die abgelenkt haben. Und vorher kann man auch nichts machen. Da sind sie halt da, die Bilder und die Vorstellungen. Sie stören ja nicht, aus absoluter Sicht stört ja nicht. Es ist halt fürs Individuum ein Riesenunterschied, das zu erkennen. Das ist klar, die Qualität ist ganz andere, vorher, nachher. Aber aus der Sicht dessen ist es egal. Weil alles Teil dessen ist, weil auch Vorstellungen Teil dessen sind. So wie Gedanken und Gefühle Teil dessen sind. Auch Identifikationen Teil dessen sind. Auch Vergessen Teil dessen ist.
Auch Krieg und Geldgier.
Na, absolut. Alles. Ja. Leider, sagt der Mensch. Klar, ich auch.
Ja, hat nicht so eine angenehme Auswirkung
auf die
Organismen.
Genau. Dafür haben wir Evolution.
Ja, jemand, der geldgierig ist und damit erfolgreich ist, dem findet es vielleicht ganz angenehm.
Ja, wenn er gierig bleibt, weiß ich nicht, ob er es angenehm findet. Bestimmt hat er Annehmlichkeiten, weil er, wenn er viel Geld hat, sich viel kaufen kann. Und das kann manchmal ganz angenehm sein. Aber wenn die Gier nicht weggeht...
Genau.
Ah ja.
Dann ist er
schrecklich.
Ja, damit sind wir ja schon eigentlich beim äußeren Frieden. Oder genau, was man so...
Gut gemacht.
Ich meine, wenn man unterscheiden will. Aber im Gespräch kann man vielleicht unterscheiden. Also gibt es ja einmal Krieg als Auseinandersetzung zwischen Völker. Da gibt es Krieg mit dem Nachbarn, Auseinandersetzung, Krieg in der Partnerschaft sogar, wenn das so extrem ist, zwei Partner oder Partner und Partnerin gegeneinander. Ja, aus dem, was er bis jetzt gesagt hat, geht ja hervor, dass das einfach auch nur Teil des Ganzen ist. Und trotzdem haben bestimmte Menschen, zum Beispiel ich, ich finde das Leben schöner, wenn man das Gefühl hat, in Harmonie zu sein und nicht in Krieg.
Ich auch. Auf jeden Fall finde ich das schöner. Und es war jetzt auch hier in manchen Satsangs, die jetzt hier gelaufen sind, häufig das Thema. Und das Beste, was mir passieren kann, oder uns, denke ich mal, ist einfach mit diesem Frieden in Kontakt zu sein, bewusst in Kontakt zu sein. Und es, dann scheint sich tatsächlich die Welt zu ändern. Und der Krieg wird als solches gar nicht erlebt. Und wenn dieser Krieg unter Menschen oder unter Partnern stattfindet, dann ist es ja häufig einfach, sind es so alte Wunden, die da zum Vorschein kommen und eine fehlende Kapazität, wie soll ich mal sagen, präsent sein klingt so nicht so ganz so richtig, aber eine fehlende Kapazität zu fehlen, dass es zu sehen, dass es nicht wirklich einen individuell Handelnden gibt. Und das findet ja dann häufig statt in Partnerschaftskriegen oder eben auch in all den Kriegen, die man da so erleben kann, dass man dem Gegenüber irgendwie den Vorwurf macht, er hätte es anders handeln können und dann hätte auch ich anders handeln können. Und so sehe ich es im Moment gerade. Also es hat irgendwas zu tun tatsächlich mit Traumatisierung. Hm?
Ursünde. Quasi.
Ja, das Urtrauma.
Das Urtrauma, ja.
Ja. Und ich habe immer wieder dieses Bild, wenn wir da dran kämen und die Menschheit, die Menschen mehr und mehr in der Lage wären, ihre Traumata zu treffen, zu begegnen und da dann Heilung geschehen kann und mehr dieses Wissen stattfindet, wer ich wirklich bin, also dieses, das, was mit allem verbunden ist, zu sein, dann könnte gar kein Krieg stattfinden, wenn das jeder weiß und jeder da anwesend ist.
Ich sehe auch, also ich sehe oder ich glaube oder ich hoffe als Mensch, also nur als Mensch, ne? Aus absoluter Sicht stimmt es. Es ist eigentlich egal, aber ich sehe da wirklich beides gleichzeitig. Es ist ja beides gleichzeitig wahr. Ja, sich ihm nur auf absolute Sicht zurückziehen, ist auch eine Art von Flucht, aus dem Relativen sozusagen. Ich sehe halt einerseits diesen Bewusstseinsraum, wo egal was drin erscheint, ob Krieg oder Frieden, dem absoluten Raum ist es wurscht, aus dieser Sicht ist es egal. Aus dessen, wenn man drinnen ist, und das ist mehr für mich dann die Manifestation, das ist Yin, das ist Energie, das sind wir als Menschen, das ist das relative Leben, das ist Shakti, wird der Tantriker sagen, das Universum, ja, die Materie, da ist nicht egal. Und dort sehe ich aber auch eine Evolution dorthin, zu mehr Frieden. Ja. Das, was da passiert, ist immer wieder eine Art Erwachen des Universums. In jedem Einzelnen erwacht das Universum immer wieder und immer mehr. Das ist eine Entfaltung, ja, diese Evolution, hin zu diesem Frieden, hoffe ich zumindest. Ja, aber es sieht so aus, weil es geht hin zu dieser Erkenntnis, mehr und mehr und mehr. Und der Nebeneffekt dieser Erkenntnis ist, eben genau das, was Gaia gesagt hat, dass man dann nicht auf die Idee kommt, sich selbst in seinem Bruder zu töten. Ja? Wenn man dann wirklich weiß, das bin ich, nicht nur mein Bruder, das bin ich, den liebe ich den anderen als mich selbst. Und Da kommt man auf solche Ideen dann nicht mehr. Und ich sehe schon die Tendenz innerhalb dieser Erscheinung, als Universum, als Welt, als Erde, da auf dem Planeten auch, als Mensch, dass es hingeht in die Richtung. Die Hoffnung habe ich. Wenn man die Hoffnung nicht mehr hat, würde man die nie mehr haben als Mensch. Würde Gott die Hoffnung verlieren, quasi, ja, dann muss ich, dann wird es was anderes spielen. Ne? Aber ich sehe schon so, dass da Bewegung hin ist zu diesem Frieden als Menschen, dass da eine Möglichkeit ist. Und genau über diese Ebene von Heilungen, da sind natürlich einerseits Erwachungserfahrungen gut, um zu wissen, wer bin ich wirklich oder was bin ich nicht, also auf der Bewusstseinsebene. Aber oft ist er nur wirklich auf der Bewusstseinsebene oder Geistebene oder sogar, wenn es hochkommen schlimmer ist, nur auf der Verstandesebene. Das ist aber alles gut, bringt da schon was. Aber zweiter Punkt ist wirklich diese Heilung, wo es wirklich auch, wie Geier sagt, um Traumaheilung oder wie man das nennt, ja, das, was wir auch mitbekommen haben, auch in der DNA, ja, das endet ja nicht in der persönlichen Geschichte. Das wird ja, mittlerweile weiß man, dass auch Traumata vererbt werden im Körper, in der DNA. Das heißt, wir haben da wirklich was aufzulösen. Ja? Und das ist ein kollektives Thema. Und jeder, interessanterweise viele derer, die erwachen, erfahren dann, ohne dass man dann wirklich bewusste Arbeit macht, erfahren aber dann eine Transformation, die wirklich auch auf Körperebene ist, wo auf Körperebene viel geschieht. Und das ist dann keine Arbeit, die man für sich macht, für wen, ja? Und das ist was Kollektives, wo wir benutzt werden derzeit. Ja, ich sehe da wirklich so einen Prozess in der Welt, der diesem anderen, diesem Kriegerischen entgegenwirkt oder mit dem in einer gewissen Art zu dem parallel läuft. Ja. Ich will nicht unbedingt sagen entgegen, sondern so eine parallele Geschichte dazu. Wo dieses Ziel vielleicht von mehreren Seiten angegangen wird, wo vielleicht sogar kriegerische Auseinandersetzung eine dieser Seiten ist, die dann auch wieder dorthin führen, dass sich Menschen Sinnfragen stellen, dass sich Menschen mehr nach innen wenden, mehr diesen Frieden suchen, der jenseits dieses äußeren Friedens ist, gerade in Kriegszeiten. Also das hängt ja alles miteinander zusammen, das ist ja nie getrennt voneinander, das was in der Welt gerade erscheint. Die eine Bewegung und die andere Bewegung.
Also du siehst jetzt nicht Krieg und Frieden wie so zwei Prinzipien, wie Yin und Yang und heiß und warm und hell und dunkel, also die sich immer unbedingt bedingen, weil es gibt Menschen, die sehen das so. Du siehst auch, es ist, die Menschheit hat eigentlich mehr Potenzial zu mehr äußerem Frieden auch. Ja.
Krieg ist halt pervertiert, ich sag's einmal so, eine pervertierte Art, wie sich eine gewisse Energie ihren Weg sucht. Und da gibt's kreativere und produktivere Arten.
Ja. Die wären?
Jetzt nur eine, die wir alle kennen, sportlicher Wettkampf, ja. Zum Beispiel. Ne? Das ist eine Sache, wo wir schon viel transformiert haben gegenüber vor Olympia oder so, weiß nicht, ob es da sportliche Auseinandersetzungen gegeben hat, also vor 2.000-3.000 Jahren. Wahrscheinlich, aber es ist halt eine Möglichkeit, um diese Energie zu kanalisieren, nicht? Diesen Wettkampf, diesen Wettstreit, dort wo der Mensch sich wirklich auf einer gewissen Ebene messen möchte oder Aggressionen abbauen möchte. Aber da gibt es noch viel bessere, eben Traumaheilung oder Katharsis oder Körperarbeit, reiche Körperarbeit, Atemarbeit, Befreiung des Eros. Das ist ein riesiges Thema, ja, da war jetzt eine Welle, die ist jetzt vorbei, die nächste wird wahrscheinlich in 20, 30 Jahren dann erst kommen bei der nächsten Generation. Wir haben die eine Welle jetzt hinter uns. Ne? So 60er, 70er, 80er Jahre. Das sind alles so Themen, ja, die so durch die Welt, durch die Zeiten laufen als Wellen. Ja? Ja, und auch Krieg ist eine solche Welle. Und auch da hat es schon Transformationen gegeben. Mit jeder gewonnenen und verlorenen Schlacht hat die Menschheit zu einem Teil verloren, aber auch zu einem Teil gewonnen. Ja? Nämlich die Erfahrung dieses Krieges gemacht zu haben und auch eine Lehre daraus zu ziehen. Ja, die Überlebenden können zurückblicken und können schauen, scheiße, was ist denn da gelaufen? Wo können wir da innehalten und da jetzt nachspüren, was da jetzt überhaupt passiert ist? Ja. Und das ist ja auch geschehen in der Vergangenheit, teilweise oder immer wieder. Das bringt uns auch da vorwärts. Unabhängig davon, dass wir mehr und mehr diesen Frieden hier finden, das auch eine Feldwirkung hat aufs Ganze und das nicht nur eine persönliche Angelegenheit ist, sondern auch eine kollektive, immer. Und in Wechselwirkung steht mit all denen.
Naja, siehst du es auch so, dass die Menschheit immer lernt und sich fortentwickelt und auch durch Krieg auch lernt und durch Krieg quasi friedlicher wird?
Wenn ich die Worte so höre. Ja, aber es ist dann eine heftige Headline, aber in gewisser Weise.
Ich weiß nicht, ist es jetzt übertrieben ausgedrückt?
So? Bisschen. Okay. Durch den Blick auf die Scherben, ja, sagen wir mal so.
Ach so, nicht durch den Krieg selbst.
Nicht durch den Krieg selbst. Und eine gewisse aggressive Energie hat sich dann natürlich ausgedrückt. Das vielleicht schon. Ja, und ausdrücken heißt rausdrücken. Und das ist auch in einem kollektiven Körper rausgedrückt, wie eine Katharsis. Kollektiv. So kann man es schon sehen. Schon eine gefährliche Ebene, aber.
Okay, sorry. Nee, kein Problem. Es war ja auch noch wichtig, dass du das tatsächlich nochmal richtig gestellt hast. Dass es nicht der Krieg ist, sondern das Sehen, was der Krieg anrichtet. Ja? Und dass das eine andere Bewusstheit schaffen sollte, müsste und vielleicht sogar auch manchmal tut, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, irgendwie haben wir echt Verdrängungsmechanismen.
Ja, schon auch.
Und irgendwie scheinen wir die Europäer das jetzt gerade gut geregelt zu haben, das irgendwie ein bisschen auszulagern. Dass das nicht so wirklich in Europa sich abspielt. Aber wenn man dann so ein bisschen mal schaut, was da alles so passiert in der arabischen Welt, Afrika und so, dann kann es einem schon schlecht werden. Ne? Und da denke ich dann, das waren dann auch geschickte Strategen am Werk, die das irgendwie so ein bisschen, diesen Krieg so ein bisschen hier ausgelagert haben. Und an andere Schauplätze verlegt haben. Aber ich glaube, dadurch, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die sich innerlich mit Frieden beschäftigen, also wirklich mit dem Frieden, und darauf meditieren oder darauf sich fokussieren oder das in Ritualen, in Meditationen, in Gottesdiensten oder was auch immer wieder machen, dass das eine gewisse Balance auch hält, dass es hier noch nicht, dass dieser Planet noch nicht von der Menschheit ganz befreit ist.
Von der Menschheit befreit?
Ja.
Der Planet?
Du meinst, die Menschheit ist sich selber umgebracht?
Ja, genau. Genau.
Ach doch, echt?
Ja, okay. Ja, ich meine, die Tiere kennen das ja nicht so mit dem Krieg irgendwie. Das ist mehr Menschen.
Die kennen schon Auseinandersetzungen.
Auseinandersetzungen, ja.
Ja, aber nicht völkermäßig.
Genau.
Ja.
Und vor allen Dingen so taktisch und Auseinandersetzung, klar, gibt's da, wo Leben ist, gibt's das.
Also ich habe bei mir gemerkt, dass es so eine tiefe Konditionierung ist, dass eigentlich alles sollte immer für mich aus meiner Sicht günstig und optimal passieren. Und dass es eine Befreiung ist, diese Konditionierung loszulassen. Aber anscheinend gibt es diese Konditionierung auch jetzt auf Völkerebene. Also, dass ein Volk meint, es müsste alles so passieren und geregelt werden, dass es für das Volk, diese einen Menschen, am günstigsten ist. Also, wo ich darauf hinaus will, Interessen, also welche Interessen haben die Menschen, Krieg zu machen? Also, es ist ja nicht nur Aggression, die sich ausdrückt, sondern da oft ist ja auch, stehen ja Strategen dahinter, die wirklich Interessen haben.
Naja, du hast uns ja diesen Link geschickt, ne, für diesen Film. Mhm. Hast du den auch geguckt?
Ja. Ja.
Und in diesem Film wurde das ja, also wurden ja die Amerikaner, wenn du das Volk schon mal so ansprichst, ja so dargestellt. Und das finde ich ein bisschen krass oder ein bisschen sehr einseitig, obwohl man es natürlich so denken könnte. Und das sind, dass es das überhaupt gibt, entsteht ja auch wieder aus dem Ganzen. Also aus seit dem Urknall oder dem Urknall des Urknalls.
Dass es was gibt, das.
Das, was hier ist. Und auch, dass manche Menschen, die in einem bestimmten Land leben und die Macht, sage ich mal, haben, ihre Ressourcen einzusetzen, so dass es ihnen gut tut oder ihnen mehr Macht noch verleiht, das entsteht ja auch aus dem Ganzen. Ne? Und die meisten Menschen, die diese Macht haben, leben scheinbar in Amerika. Aber dass das amerikanische Volk das macht, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, ich war schon in Amerika, habe Amerikaner kennengelernt und da waren viele so tolle Menschen. Und ich weiß auch nicht, wer da überhaupt den Bush gewählt hat. Ja, also von denen, die ich getroffen habe, irgendwie keiner. Also die gibt es da auch. Und ich habe mich eh gefragt, wer wählt denn den hier? Ist das überhaupt, ist der wirklich gewählt worden? Wer weiß, ja, was da läuft. Aber für mich ist es auch verständlich oder verstehbar, sage ich mal, dass es Menschen gibt, die so eine starke Angst haben, ihre Macht zu verlieren oder ihr Leben oder dass ihre Nachkommen nicht mehr diesen Reichtum oder den Luxus haben, dass sie versuchen, das in irgendeiner Form zu sichern. Ist verständlich. Nur, was nicht verständlich ist, auf welchen, also wie mit welchem Preis für den Rest der Menschen. Ja, und wenn man dann diese Sachen, die man da so im Internet sehen kann, weiter sich anschaut, dann kann es ja dann tatsächlich sein, dass es wieder irgendwelche Außerirdischen sind, die dann diese Menschen quasi in ihre Kraft oder in ihren Sog gezogen haben. Ich weiß es einfach nicht. Das ist dann irgendwie der Punkt, wo ich immer wieder hinkomme und sage, ich weiß es gar nicht. Ich weiß eigentlich nur eins ganz wirklich. Und wenn ich mich auf das beziehe, was ich wirklich weiß, dann passiert was Wunderbares. Und wenn wir es schaffen können, diese Kraft den Menschen mitzugeben, ich glaube, das ist das Beste, was uns passieren kann.
Ja, ich finde den Punkt, eben da anzufangen mit ich weiß es nicht, finde ich auch gut. Also, weil so ist es, ne? Also sicher weiß man es nicht, aber manchmal, jedenfalls ich erlebe es so, da klingelt irgendwie, da hört man was und ja, und irgendwo kommt es an und irgendwo kommt dann vielleicht so ein innerliches Ja dazu. Obwohl das vielleicht keine Sicherheit ist, ne? Und andere Sachen, die hört man da, da resoniert nichts, ne? Das prallt dann einen ab, ne?
Was meinst du so zum Beispiel?
Naja, dass die Amerikaner versuchen, die Welt zu beherrschen durch das Dollarsystem, dadurch, dass Rohstoffe grundsätzlich auf der Welt nur gegen Dollar verkauft werden, und wenn jemand das anders machen will, dann wird er fertig gemacht, notfalls ein ganzes Land mit Krieg. Das ist eigentlich für mich offensichtlich. Und ja.
Wissen Sie auch, weil der Dollar nicht goldgedeckelt ist? Oder goldgestützt ist? Also ist jetzt alles verständlich so.
Ja, ja. aber wenn, wenn zum Beispiel dann Außerirdische mit ins Spiel kommen, die da vielleicht ihre Hände mit ihre Finger mit im Spiel haben, da denke ich, weiß ich nicht, interessiert mich irgendwie.
Ist ja auch
nicht
egal, also auch die sind das eine. Also da wäre ja eine Trennung, das ist ja,
ja,
wirklich,
ja,
ob das jetzt da Amis sind oder Russen oder Chinesen oder Außerirdische oder Araber oder. Es ist alles das eine, in dem das geschieht, und es ist in jedem einzelnen Wesen, in jedem Leben und in jedem Blatt Papier und in jedem Atom das eine. Es gibt nur das eine. Also so gesehen ist es halt die Geschichte, die wir erzählen. Ne? Die ändert sich. Und aber gerade bei so Kriegsgeschichten und gerade bei diesen Geschichten, wo man dann schaut, wer ist der Schuldige, wenn man diesen Schuldigen weiterverfolgt und weiterverfolgt und weiterverfolgt, am Ende, wo landet man? Ja? Man landet ja eigentlich bei dem, der einen Schuldigen sucht. Der ist dann für mich der Schuldige in dem Spiel, wenn man ganz genau schaut. Weil genau dieser Reflex, dieses einen Schuldigen suchen, ist doch genau das, was Kriege auslöst.
Ja, oder wirklich einfach Interessen, ne? Strategische Interessen.
Das bedingt sich ja. Da ist ja auch dahinter. Ist egal, wer jetzt, ob jetzt die Macht irgendein Präsident hat oder irgendwer dahinter hat, auch da ist die einzige Heilung, die es da geben kann, ist genau dieses Erwachen zu sich selbst, egal wer das ist. Also ich wünsche mir, dass vielleicht zukünftig vielleicht dann irgendwann Politiker erwachen oder welche, die dann hinter den Politikern sitzen, falls dahinter welche sitzen, dann sollen die erwachen, ist ja wurscht.
Die treten aber zurück wahrscheinlich.
Oder die treten zurück und verweigern die Arbeit. Oder sie werden, am Anfang werden es vielleicht ein paar Jahrzehnte alle ermordet. Irgendwann kann man das dann nicht mehr vertuschen. Keine Ahnung, ja, wie das halt dann sich ausspielt, dieses komische Spiel. Aber es ist und bleibt das Spiel. Und irgendwann wird sich dieses Spiel beenden müssen. Und jede Macht endet irgendwann, egal ob sie sich im Absoluten auflöst oder von einer anderen Macht abgelöst wird. Und für uns ist es irrsinnig, und das ist genau der Punkt, was du sagst, dieses Nichtwissen ist das, was wieder zurückführt, weil wir haben nicht die Möglichkeit, also ich habe nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwo hinzufahren, irgendwelche, selbst wenn es mich noch so interessiert, ne? Ich kann das glauben, es wird Glauben bleiben. Bis das irgendwann vielleicht dann mehr kommt und dann heißt es in 100 oder 200 Jahren, okay, der hat den Kennedy umgebracht, dann weiß man es und es ist keiner mehr da und keine Familie mehr da, die sich dafür schämen muss oder sonst was, dann darf sowas an die Öffentlichkeit. Ja,
dann dürfen die Historiker die Fakten zusammensuchen.
Und wenn sie es noch finden.
Ne? Über die Geschichte gibt es ja viel jetzt, also ja, gute Historiker, wobei man natürlich schon auch nicht immer weiß, ob das ganz richtig ist. Ja, ne? Nur aus den Daten, die zur Verfügung stehen, vielleicht richtig aussieht oder ja. Also, was ist eure Empfehlung, sich mit den geostrategischen Gründen, aus denen vielleicht Kriege passieren, überhaupt nicht beschäftigen, weil wir da eh keinen Einfluss drauf haben? Oder?
Nee, das wäre die Falte. Nee,
was ist euer Rat?
Das war nur für mich. Ja, wenn ich zum Beispiel sowas sage, dann ist das für mich, okay, ich kann es nicht wissen. Und aus diesem Nichtwissen entsteht wieder der Friede. Nichtwissen ist immer gute Basis für Friede, ist immer die Ausgangslage. Aber als Rat, wem das interessiert, der soll da tief graben. Also da, wenn das Spaß macht, das soll ja eine gewisse Freude machen, oder wenn das Interesse so groß ist, oder egal was da dahinter ist, warum nicht, dann kann man sich erkundigen. Es gibt ja heutzutage viel mehr Möglichkeiten als früher. Man landet dann wirklich oft bei so außerirdischen Theorien oder Mind Control oder auch ganz verqueren Theorien. Da ist halt ein riesengroßer Markt eigentlich fast schon entstanden, was auch wieder eigene Interessensgebiete sind, wo man nicht weiß, wem dienen das dann wieder. Aber ich finde es förderlich, sagen wir mal so. Es ist förderlich, sich schon einzugestehen, dass da ganz sicher so geopolitische und viele andere wirtschaftliche Interessen, finanzielle Interessen dahinter sind. Das ist ganz klar. Das wäre eigentlich, es wäre fast töricht zu glauben oder da in der Annahme zu bleiben, dass dem nicht so wäre. Das wäre Illusion, das wäre eine richtige Illusion. Dem ist sicher so, es ist völlig logisch. Ein Politiker, der das nicht verfolgt, der würde gar nicht an die Macht kommen. Aber dann an dem Punkt zu erkennen, okay, es scheint nicht so, wie es ist, aber an dem Punkt vielleicht dann noch weiter zu gehen und hinter die große Illusion zu sehen. Weil wenn man schon spürt, dass hier alles nicht ganz so ist, vor allem im menschlichen, im gesellschaftlichen, in dem, was uns verkauft wird von den Medien, was als Realität hingestellt wird, wenn man da schon sieht, dass das so nicht stimmen kann, dann ist es eine Einladung, vielleicht da noch tiefer zu sehen, auch die eigenen Projektionen zu sehen, die eigenen Bilder, die eigenen Vorstellungen, da tiefer zu graben. Weil letztlich ist das auch ein Weg, dann genau dort anzukommen, wo eben diese Identifikation für kurze Zeit weggeht und man erkennt, dahinter ist etwas, was ich bin, was wir alle sind, aus dem das alles entsteht und wo es, wo ich mich letztlich vor mir selber versteckt habe, als das, was wir wirklich sind, wo man mit sich selbst ein Versteckspiel gespielt hat, wo sich Gott vor sich selbst versteckt oder egal wie man das nennen mag. Die wahre Verschwörung sozusagen aufdeckt. Das ist ein spiritueller Akt. Ich kann alle verstehen, die dann solche Theorien spinnen, weil sie merken, da ist was, da stimmt ja was nicht. Aber die Lösung, die ist eben viel tiefer. Und die ist, die Wahrheit ist nicht irgendwo da draußen, die Wahrheit ist irgendwo da drinnen, sozusagen.
Gaia, würdest du auch sagen, die größte Illusion ist einfach, dass es Trennung gibt, dass es verschiedene Lebewesen gibt? Ist das die falsche Grundannahme, die alles andere produziert?
Es gibt natürlich verschiedene Lebewesen, aber alle verschiedenen Lebewesen sind ja sozusagen, so sehe ich das, immer wieder mit dem einen verbunden. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Frage du dem Edgar vorher gestellt hast.
So geht's mir auch oft.
Irgendwas war mit Empfehlung.
Ja, ob du auch empfehlen würdest, sich nicht mit diesen Gründen und Zusammenhängen, wo draus vielleicht Kriege entstehen oder worum sie geführt werden, sich auseinanderzusetzen, diese Interessen, die da zum Teil vielleicht auch dahinter stecken, weil man kann eh nichts dran ändern.
Genau, es kommt es kommt dann drauf an, also kommt drauf an, wem ich überhaupt irgendwas empfehle. Ne? Also was ist dessen, dem ich was empfehle? Was will der? Oder was ist ihm wichtig? Ja? Was ist sein Interesse? Ne? So, dann kann ich ja auch erst überhaupt wirklich eine Empfehlung aussprechen, wenn ich das überhaupt kann. Ne? So, wenn jemand interessiert ist an Frieden, dann würde ich ihm empfehlen, sich nicht so großartig da in dieses Thema reinzusteigern, sondern erstmal einfach wirklich zu gucken, wer bin ich? Wer bin ich? Wer ist es, der das hier wahrnimmt? Und wie ist der oder das, was hier wahrnimmt? Um erstmal es wirklich zu erleben. Und dann auch, wie Edgar schon gesagt hat, nicht, nicht so doof zu sein, zu glauben, dass die Politiker und die Wirtschaftsbosse alles in unserem Interesse machen, dass es uns gut geht. Und zu sehen, dass es natürlich immer ein wirtschaftliches Interesse gibt, wenn solche Kriege stattfinden. Und dann aber auch wieder zu bemerken, was ist meine Kapazität überhaupt? Was kann ich hier als kleiner Gaia denn bewirken? Mit meinen vielleicht 3000 Euro, die ich irgendwie in meiner Geldkassette liegen habe und sonst irgendwie versuche zu leben und den Menschen zu zeigen, wo sie Frieden finden oder wie. Habe ich irgendeine Kapazität, in diese Machtstrukturen, die es da gibt, irgendwie tatsächlich irgendwas zu verändern? Außer diese eine, die ich vorhin schon erwähnt habe, zu mir selbst zu finden und Menschen dazu einzuladen, dass denen das auch passiert und die wiederum Menschen einladen und die wiederum Menschen, dass dieser Funke überspringt. Dass dann irgendwann diese träge Masse in Bewegung gibt. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich wirklich als Gaia hier machen kann. Und den Rest so hinzunehmen und für mich selbst zu gucken, inwieweit, was für Möglichkeiten habe ich für mich, das nicht zu unterstützen.
Ja, zum Beispiel die Tatsache zu sehen, dass eben oft Wirtschafts- und Machtpolitische Interessen dahinter stehen, die bewirkt, kann ja auch schon was bewirken. Also zum Beispiel nicht, ich gehe zur Bundeswehr, weil ich mich für mein Land aufopfern will, sondern ich überlege, will ich mich da einen Kopf hinhalten für irgendwelche Macht- und Wirtschaftsinteressen. Ne? Das ist ja zum Beispiel ein Unterschied. Ne?
Absolut. Das zu wissen, kann nicht schaden, sagen wir so. Das ist schon. Aber, ja. Wie weit man da, was man dann daraus macht, das hängt wirklich auch vom Einzelnen ab. Ich schätze, so wie Geier gesagt hat, es kommt darauf an, wer kommt. Ne? Zu uns kommt halt nicht der Obama oder so, ja. Und dann
noch
der
nicht.
Putin. Noch nicht. Aber vielleicht über dieses beste Pyramidenspiel der Welt, namens Satsang quasi, wo es überhaupt kein Problem ist, wenn es am Schluss jeder hat, sondern er wünscht.
Wo keinem was weggenommen werden
genau.
muss dafür.
Kann sein, dass dann irgendwann, wer weiß.
Was sagt ihr zu dem Satz, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin?
Schwierig. Ist ja ein super Satz, ein Alter, nicht? Aber das ist einer der Punkte, ist, die bedingen sich gegenseitig. Diejenigen, die manipulieren, also die Machthaber, die dann irgendwelche Eigeninteressen oder höheren oder anderen Interessen da durchsetzen wollen, oft sogar auch wahrscheinlich in irgendeinem guten Glauben, das hält sich ja eigentlich fast jeder für einen guten, ist auch so eine witzige Sache, dass immer nur die anderen die Bösen sind. Und das ist die eine Seite, die kämpfen ja nicht. Und die hingehen, stell dir vor, es ist keiner Krieg, die einen rufen ihn aus, die anderen gehen hin und kämpfen, die haben auch ihr Eigeninteresse. Dort liegt wiederum das Interesse genau an dem, was ich da auch vorhin erwähnt habe, wo es um Ausdruck geht, eigener Aggressionen, Verdrängungen, Traumatas, Hass auf die Gesellschaft, was weiß ich, ja, wo dann junge Männer gerade jetzt auch im Islamismus und so oder auch in der rechten Szene, die auf die Straße geht, wo Junge das dann als Gelegenheit nehmen, sie dürfen sozusagen, aber in dem Fall dürfen sie nicht dynamisch machen, sondern in dem Fall gehen sie in den Krieg und das ist das Schlimme daran, ne? Dass das derzeit halt ein bisschen falsch gelenkt ist.
sozusagen diese Bewegung, wo sich diese Aggressivität hinlenkt. Das ist schade und die lassen sich derzeit benutzen von vielen Seiten.
Würdet ihr sagen, die Aussage stimmt, wenn junge Männer oder überhaupt Männer keinen guten Sex haben, dann neigen sie mehr zu Aggressivität?
Cool.
Also, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube nicht.
Naja, in den Tantra-Sachen ist das schon ein Thema, weil das auch viel Ausdruck da ist und Verletzungen und Traumata sind da geschehen, im Sexuellen, gegenseitig auch in Paaren. Auch der Sex, zum Beispiel der typisch pornografische Sex, ja relativ aggressiv geschieht. Da hat man den Eindruck, wenn man zuschaut, die wollen, dass es so schnell wie möglich vorbei ist und die Energie so schnell wie möglich raus ist, damit sie es nicht mehr spüren. Und also da hat das schon gezeigt, dass es oft so ist, dass eher umgekehrt sogar, ne? Dass der Sex sogar oft für Gewalt verwendet wird oder sich dort auslagert. Da ist man dann fast lieber gegen den Krieg, das ist jetzt eine schlimme Aussage, gegeneinander, als dass er so einen Frauen auslassen, sage ich jetzt mal so. Obwohl es natürlich keine Lösung ist, Katharsis wäre eine bessere Lösung. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass das einer der Hauptpunkte ist, sondern das sind andere verdrängte Sachen, wo es wirklich um diese aggressive Energie geht. Es geht ja zum Beispiel, wenn wir es jetzt chakramäßig sehen, ist ja das typisch die aggressive Energie, Wut, Kraft, Macht, das ist alles so drittes Chakra. Das ist ein Thema vom Solarplexus und so, Ausdruck, ich, hier bin ich und ich setze mich durch mit meiner Macht, mit meiner Kraft. Ja, im Positiven kann das konstruktiv sein, auch Abgrenzung und so. Wenn es destruktiv wird, pervertiert wird, dann wird es zur Gewalt, die dann auch in die restlichen Chakren ausstrahlt, sozusagen in Sex oder auch in die Sozialität, Liebe und so. Und darum ist das ein ganz anderes Thema als Erotik. Ja, so könnte man schon sagen. Es beeinflusst sich gegenseitig, aber es wird nicht wirklich davon genährt. Ja. Es kann aber durchaus sein, dass jetzt wer eine Sexualität wirklich gut ausleben kann, diese Energie da dann langsam abgezogen wird und sich nicht nur da ausdrückt. Ja, und dadurch leichter wird, da dann auf die Idee zu kommen, Therapie zu machen oder Traumaarbeit zu machen oder Körperarbeit oder sonst was zu machen, um da auch tiefer zu gehen und Bewusstsein dorthin zu bringen und mit dem Bewusstsein nicht nur hier zu sein und das auf diesem Kraft-Macht-Wille-Spiel zu bleiben und auf diesem Power-Spiel zu bleiben. Also es bedingt sich teilweise, aber ich würde sicher nicht sagen, dass das die Ursache jetzt wäre.
Nicht die Hauptursache, aber also ich komme da drauf zum Beispiel, ich habe ja Pune 1 erlebt, wo eben die Sexualität sehr offen war, also wo also viel passiert ist, wo jeder seine Sexualität ausleben konnte und da war so eine liebevolle und friedliche Atmosphäre, also das ist einfach anders und dann ist es, meine ich, auch von der Geschichte des Menschen, also wenn er die Menschen früher in Horden lebten, die Menschen, die ihren Sex nicht haben konnten, die wurden einfach aggressiv, um andere Männer vielleicht auszuschalten. Ne? Also das ist wie im Tierreich auch.
Die Wirkung ist sicher da. Mir sind jetzt die Bonobos auch eingefallen. Da ist ja interessanterweise auch so, da gibt es ja viele Studien, dass die leben auch Konflikte über Sexuelle aus, auf ziemlich konstruktive Art und Weise. Voll durcheinander im Prinzip und sind extrem friedlich. Also da dürft schon eine Wechselwirkung, also die Wechselwirkung sehe ich schon so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder, der jetzt seine Sexualität nicht auslebt, automatisch in den Krieg geht. So habe ich es gemeint. Nee. Aber dass der Sex helfen kann, ja, dass das ein Ventil findet, sagen wir so, auch ein Ventil für diese Energie, ja, die sonst vielleicht die raus kann dann, sagen wir so, oder gelebt wird, oder die Menschen danach weicher werden, dadurch, dass sie es ausdrücken können über diesen Weg. Das kann ich mir schon vorstellen.
Und da spielt sicher die Zeit auch mit, da von Puna 1, auch die Zeit, die damals halt war, 60er, 70er Jahre, wo ohnehin halt es auch eine gesellschaftliche Strömung war, gegen den Krieg, gegen Gewalt, gegen Vietnam, für Peace, ja. Auch die Substanzen, die zu der Zeit konsumiert wurden, haben den Prozess unterstützt, würde ich sagen, der ja friedvoller war, wo man wirklich in Harmonie kommt. Könnte man vorstellen, dass das alles zusammenspielt, ne? Aber es ist sicher ein Thema, ganz, ganz klar, dass da schon ein Zusammenhang irgendwo ist. Vor allem auch bei den Jungen, ich weiß nicht, wie sie jetzt, ich kenne so wenig jetzt bei die Gewaltbereite, was wir sie sagen, jetzt als Gegenmodell die rechte Szene bei uns, aber bei Islamisten weiß ich, dass da viele hingehen, die von der Gesellschaft auch ausgeschlossen wurden und keine Freundin gefunden haben. Das sind 18-, 19-jährige Burschen, die tun mir total leid, ja, ist ja Wahnsinn, die werden dann von sowas gefangen. Weil es halt in der Gesellschaft keinen Job, keine Freundin, keinen Anschluss gefunden haben, keine Richtung, keine Perspektive hatten. Also das wird ja leider extrem ausgenutzt, eben dann von anderen Kräften, die dann diese Kräfte lenken für sich.
Daher, du warst eben überrascht bei der Aussage.
Ja, es klang mir so ein bisschen sehr pauschal so, weil... ich denke mal, also große weise Männer wie der Dalai Lama zum Beispiel, der in seinem Leben noch keinen Sex gehabt hat, oder Amma oder Deepak Bhai, oder also Menschen, denen ich allen begegnet bin, die ist auch so eine starke Heil-, Herz- und Friedenskraft ausstrahlen und nie in ihrem Leben Sex hatten. Deswegen war ich da erstmal so ein bisschen skeptisch über diese Aussage, aber wo ich zustimmen kann, und ist quasi, wenn die Sexualität so abgeschnitten wird, ja? und das ist scheinbar beim Dalai Lama nicht passiert, genau, und auch nicht bei Amma, sondern da gab es schon von innen heraus einfach gar nicht dieses Bedürfnis, weil es ein ganz anderes gab. Weil wenn es dann diese Beschneidungen gibt und sowas, das denke ich mal, das ist sehr traumatisch und sehr traumatisierend, und damit muss man dann irgendwie raus mit dieser Energie. Ob das jetzt bei Puna 1 so harmonisch war, weil es da so diese freie Sexualität gab, ich weiß nicht, ob das wirklich so miteinander zusammenhängt. In Oregon gab es ja auch, und da war es ja nicht mehr so.
Da war der Fokus auf was anderes. Hm. Ne? Hm. Hm.
Ja, und aber ich glaube, ja, wenn das so belegt ist und so beschnitten ist und es dann so...
Es ist ja einfach Lebensenergie, die nach draußen will, ne, ja, die sich ausdrücken will. Es ist die Lebensenergie.
Ja, wobei, da stimme ich schon ihm zu, und das wollte ich vorher auch ergänzen da, mit dem Dalai Lama und andere solche Phänomene. Es geht ja darum, diese Energie strömt durch uns, und die hat schon eine Tendenz, wenn sie befreit ist, strömt sie einfach ruhig von unten nach oben, ohne sie überhaupt sich sexuell ausdrücken zu müssen. Dann strömt sie in eine andere Chakren und dann strömt sie durch. Ja. Und so sehe ich dann eben so Dalai Lama, Amma und andere so Wesen, oder eben auch nach Erwachen hat sie verstärkt diese Tendenz nach oben zu strömen. Da ist dann nicht diese Unterbrechung, du hast Beschneidung gesagt, das passt super, das Wort, weil eigentlich ist eine Beschneidung im Körper, ne? Ich weiß nicht, ob man beim Bauch steht, ne?
Ja,
aber man kann sich jetzt vorstellen, als wäre die Energie da abgeschnitten, ja, das oben und unten, und das ist auch eine Art Beschneidung, die da geschieht durch gesellschaftliche Konditionierungen, durch Verdrängung der Sexualität oder auch durch ganz starke Unterdrückung der Frau und der weiblichen Sexualität in Gesellschaften, vor allem in klassischen Gesellschaften, einiger typischer Religionen, da wird es dann beschnitten, sozusagen hier, und kann nur unten raus. Immerhin, dann geht es halt nur unten raus, dann lebt man den Sex am Anfang halt nur unten raus. Aber das kann auch pervertieren, dass er sich dann da über dieses Machtzentrum, das hat keine Verbindung sozusagen. Die Verbindung fehlt dann zwischen dem Eros und diesem Machtzentrum hier. Die ist dann beschnitten. Jetzt kannst du da dann nur direkt raus durch den Kampf. Ne? Und unten drückt es sich dann sexuell aus oder man wird sogar aggressiv, wenn man es nicht ausdrücken kann. Kann natürlich auch sein, aber da will ich gar nicht so tief. Aber diese Beschneidung ist typisch und die geht teilweise durch die ganzen Gesellschaften. Wenn die aufgehoben ist, ja, da kann man schon noch Sex leben, aber der Sex bleibt halt abgeschnitten. Abgeschnitten von den oberen Zentren, abgeschnitten von der Liebe. Ja, dann ist eben nur Sex, ohne dass auch das verbunden ist. Und zwischen Sexualität und Liebe ist auch wiederum dieses Powerzentrum, das da mitspielen muss und überwunden werden muss. Und das ist bei solchen Menschen dann befreit und bei die da halt, die nicht so geboren wurden oder nicht so erzogen wurden oder nicht diese Möglichkeit hatten, dass das von Anfang an frei fließen kann, ist das halt nicht der Fall. Ne? Und dann muss er sich mehr in den Ausdruck zeigen.
Ja. Haben wir eine kleine Achterbahn von Themen?
Geil.
Hinter uns.
Ja. Was ein Leben. Ja.
Also ich beobachte es manchmal auch, dass es bei Paaren so ist, dass wie die Frau gefühlsmäßig drauf ist, dass das sehr stark die ganze Partnerschaft oder sogar wenn es eine Familie ist, dass das sehr das beeinflusst. Also stärker als vieles andere. Also ja, vielleicht könnt ihr noch was dazu sagen, wie ja die Rolle der Frau zum Beispiel in dem Entstehen von Krieg oder Nicht-Krieg oder Auseinandersetzung und Nicht-Auseinandersetzung. Also die Frauen sind ja oft nur im kleineren Teil die direkt kämpfen und so. Sie sind die Leidtragenden. Aber, ja.
Puh, oh, heißes Thema.
Puh, das ist heiß. Boah. Ja, halt. Stellung gehen. Ich würde mir da jetzt nicht trauen, eine Aussage zu machen, dass da Frauen, wie groß da die Frauen involviert sind oder wie groß da sowas wie hoch kann Schuld ist, ob das 50-50 ist, ob die Frauen mehr oder weniger haben. Mehr kann ich mir kaum vorstellen. Weil es gibt natürlich, es wird Frauen geben, aber ich glaube, das sind eher die Ausnahme vielleicht, die auch man sagt ja, da gibt es so Sprüche, hinter jedem starken Mann steht eine, nee, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau oder so ähnlich. Also hinter manche Politiker wird auch eine Frau stecken und manche Kriege werden vielleicht auch begonnen worden sein, weil die Frau, die hinter jemandem stand, das auch wollte und möglicherweise bei einer gewissen passiven oder verdeckteren Kriegsführung sind Frauen sogar besser, wer weiß, ne? Aber das würde ich alles da nicht, da habe ich nicht wirklich eine Meinung, ein Bild oder sonst was dazu. Aber wo ich was habe, ist, dass das, was Patriarchat ausmacht, ja, diese männlich geprägte Gesellschaft, ja, wo eigentlich Krieg erst so richtig begonnen hat, Krieg der Völker in den letzten paar tausend Jahren, oder überhaupt so die letzten 10.000, 12.000 Jahre seit das die neolithische Revolution war und der Mensch vom Jäger und Sammler zum Ackerbauer und Viehhirten wurde. Seitdem haben ja eigentlich Kriege auf diese Art begonnen und Raub und Raubzug und Gewalt. Dass das etwas Patriarchalisches ist, wo männliche Energie zumindest gebraucht wird, wo möglicherweise Männer oder der Krieger eine Rolle gefunden hat, die er vielleicht vorher gar nicht so stark gehabt hat, weil mehr das Mütterliche, das Lebensspendende im Vordergrund gestanden ist, in dem, was man anbetet. Wobei ich jetzt nicht ein Patriarchat durchs Matriarchat laufe. Abwechseln wollte, sondern es gehört beides integriert. Aber trotzdem sehe ich in diesem Kriegs schon ein bisschen was Männliches von der Energie her. Ja? Aber diese Energie, ob die jetzt die männliche Energie, wenn man jetzt so sagt, diese Gewaltenergie und dieses aktive Durchbrechen, das ist etwas, was sie aber nicht nur auf männliche männliche Wesen von der Gattung Homo sapiens beschränkt, sondern das haben wir beides in uns. Also Männer haben sowohl weibliche Anteile als auch Frauen männliche Anteile haben. Also meine ich diesen männlichen Anteil. Ja, zum Beispiel gerade bei Politikerinnen oder bei erfolgreichen, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber erfolgreichen Frauen auch im Business, die richtig bis an die Spitze geschafft haben, sieht man schon oft, dass da relativ starke männliche Züge sind, was ja okay ist, weil das ja Integration ist. Sie hat dann ihren inneren Mann halt integriert. Ne? Aber das ist halt dann die männliche Welt, in der sich die Frauen dann durchsetzen. Was sie natürlich können, ist klar, weil sie die gleichen Anlagen haben. Aber es ist männlich von der Energie her. So ähnlich ist, empfinde ich Krieg auch als etwas Männliches.
Tja, was soll ich da noch zu sagen jetzt?
Was Sinnvolles, weil ich habe mich nur am Thema vorbeigeschlichen, an der eigentlichen Frage vorbeigeschlichen. Du bist jetzt für die Familie.
Du kannst aber auch sagen, das besprechen wir nur, wenn Frauen dabei sind.
Ja. Ich kann da wirklich schwer was dazu sagen. Grundsätzlich erlebe ich eigentlich die weibliche Energie immer als sehr wohlwollend und kreativ. Und auch wie Edgar das schon gesagt hat, oft haben eben auch Frauen eine sehr männliche Prägung oder Energie und leben das. Und für mich gehört Krieg auch mehr zu dem männlichen, unterdrückten Männlichen. Das Männliche an sich ist ja auch kraftvoll und kreativ, aber das unterdrückte Männliche, das scheint diese Kraft oder diese Aggression, die ja auch ganz natürlich zum Leben gehört, in eine komische Richtung zu lenken. Und wahrscheinlich ist es auch ähnlich mit der unterdrückten weiblichen Weiblichkeit oder weiblichen Energie. Also es scheint eher das Unterdrückte zu sein, was auch immer da unterdrückt wird, das irgendwie dann in Bahnen läuft, die gestört aussehen. Ja, viel mehr Gescheites fällt mir auch jetzt gerade nicht dazu ein.
Also mir fällt zu dem Thema ein, ich habe mich ja viel mit Wilhelm Reich beschäftigt, auch mit seiner Geschichte. Und da gab es eine Zeit, da hat er in Berlin quasi kostenlos für Menschen auch aus einfachen Schichten mit denen gearbeitet, auch um Sexualität zu befreien, hat auch eine Organisation geschaffen, die hieß, glaube ich, Sexpo, wo auch Plätze geschaffen wurden, dass junge Leute zusammen sein konnten, ohne irgendwelche Vorschriften und alles, und quasi ihre Sexualität auch schon in der Pubertät frei leben konnten, möglichst frei. Und dass das erstaunliche Ergebnisse gezeigt hat. Dass nämlich da sehr lebendige und offene und schöne Menschen draus geworden sind. Und bei uns sieht es in der Gesellschaft so aus, als wenn Sexualität frei ist. Du siehst überall nackte Menschen, also Bilder davon und so weiter. Und es wird so getan, aber irgendwie würde mehr Freiheit in der Sexualität und für Kinder und Jugendliche, meiner Meinung nach, wird das einen Einfluss haben auch auf Krieg und Frieden. Weil ein Mensch, der wirklich er selbst ist, weil er eben auch seine Sexualität in jeder Zeit seines Lebens frei leben durfte, der ist meiner Meinung nach nicht fähig für Krieg.
Da muss die Freiheit schon sehr hoch sein, weil wenn er mittendrin steckt in der Befreiung, ist er ja vom Sextrieb oft getrieben und sucht es dann erst recht, indem er dann möglicherweise sogar in Konkurrenz zu anderen Männern gehen muss und dass sich dann um sich dann diesen Trieb zu befriedigen. Also das ist schon eine hohe Befreiung, von der du sprichst. Und an der haben wir in der westlichen Gesellschaft die letzten Jahrzehnte gerade einmal gekratzt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Haben aber allein schon mit diesem Kratzen so einen riesigen Vorsprung in gewisser Weise gegen manche andere Gesellschaften der Welt, die noch unterdrückter sind, noch viel unterdrückter sind, die dort sind, wo es vielleicht bei uns beim Mittelalter war oder im tiefsten katholischen Zeiten oder Unterdrückungen, dass das schon was ist, wo, sagen wir mal so, der Vorsprung einer Kultur darf oder kann da nicht allzu groß werden, da müssen auch die anderen dann nachziehen. Also da reden wir wirklich über eine evolutionäre Sache, wo es nicht um Jahrzehnte geht, sondern aus meiner Sicht möglicherweise sogar um Jahrhunderte. Also gebe ich dir prinzipiell recht, dass das ein Teil einer aufgewachten und befreiten Gesellschaft ist. Und ich sehe aber im Moment das Thema der Zeit eher sogar mehr beim Aufwachen als beim Befreien des Sexus derzeit wieder. Und das kann dann später wieder das nach sich ziehen, dass das dann in einer nächsten Welle kommt. Aber auf die tagespolitische Sache oder das, was jetzt da so in dem und nächsten Jahrzehnt ist, glaube ich, macht es keinen Sinn, da, weil es eben nicht ist. Ne? Das ist was Visionäres, das ist ein visionärer Ansatz, ne? Wo man sagt, das ist ganz, und der Reich war ja auch seiner Zeit irrsinnig voraus. Ne?
Ja, was Visionäres, aber andererseits gibt es vielleicht genug Leute, die jetzt Kinder haben im bestimmten Alter, wo man entweder so mit umgehen kann oder so mit umgehen kann. Ne?
Das ist also richtig.
Das ist doch immer irgendwo aktuell.
Ja, ne? Ja, schon. Aber ich sehe es in meinem Umfeld, wo viele meiner Alterskollegen genau aus der Zeit stammen und wo Sexualität wirklich zu einem hohen Grad schon befreit wurde, dass die nächste Generation, die Kindergeneration, da eigentlich derzeit eher so in eine andere Richtung geht. Und ich finde schon, dass sie das von innen heraus, also ich würde das gar nicht so sehr, also Modelle, wo das speziell bei Kindern oder Jugendlichen von Erwachsenen gefördert wurde, die sind, da mag es welche geben, die auch funktioniert haben, aber ich glaube, viele davon sind auch gescheitert, weil das von innen herauskommen muss, von den Jugendlichen und nicht, wenn der Erwachsene in irgendeiner Form, und sei es als Art Vaterfigur, was er auch gegeben hat, mitmischen, hat das dann nicht so gesunde Auswirkungen.
Aber Erwachsene können die äußeren Bedingungen dafür schaffen. Mehr soll das auch nicht sein. Nicht ermutigen oder
so.
Was, aber auch nicht unterdrücken.
Das Feld, und die, nicht das, unterdrücken.
Nicht unterdrücken und die praktischen Möglichkeiten schaffen.
Genau, das ja. Aber da sehe ich im Moment nicht die Jugendszene, die danach verlangt. Weißt du, was ich meine? Das sehe ich nicht so als Zeitthema. Da kommt die nächste Welle, glaube ich, erst mit der Generation, die in 10 Jahren früh so oder jetzt oder irgendwann geboren wird. Ja. Das ist sicher gut, weil wer weiß, in 20, 30 Jahren schauen dann Menschen das Video.
Das Video im Plastik.
Und das sind dann alle, ja genau, da sind wir dann alt und die kommen, jetzt. Erwachen, das ist schon, das ist ja, wir sind ja nie eingeschlafen. Ne? So sehe ich das Jugendthema, das Kinderthema, dieses gar nicht erst einschlafen, dieses gar nicht erst unfrei machen. Ja?
Mhm. Ja.
Dort sehe ich das Thema der Zeit. Und was sich auch wirklich zeigt, die Kinder, die heute geboren werden, wie sich die entfalten dürfen auch, ja, wo es in welche Richtungen das geht, das ist wow. Einfach nur wow teilweise. egal ob man dann so Hilfsbezeichnungen wie Kristallkinder oder sonst was dafür findet, aber muss man ja nicht, braucht man nicht, das ist einfach ganz normale Evolution.
Man braucht nicht Schubladen aufzumachen und einzuordnen.
Aber man sieht.
Ja, das stimmt. Ich bin ja Opa geworden im Mai und mir hat es auch schon so Spaß gemacht zu sehen, wie mein Sohn und seine Frau sich vorbereitet haben und wie viel Aufmerksamkeit dahin ging jetzt zu dem Kind und dann als es dann geboren wurde.
Wow.
Ich war dann da, ich war so berührt, wie das war im absoluten Fokus von denen und alles andere war überhaupt gar nicht wichtig. Und dann dieses Kind auch zu sehen, wie, wow, wo ich dachte, Mann, der ist erst so jung, also.
So jung und schon ein Buddha.
Ja. Ja. Aber auch diese wachen Augen schon, ja, Irre, war 2 Monate alt und er hatte schon so einen fokussierten Blick und so wache Augen. Ich dachte, wow, da bin ich mal gespannt,
sind die
was ich
Gene,
von dem
ne?
alles lernen kann. Ne? Ja.
Das sind die Gene, deine Gene.
Ich bin der Opa, ja. Ja, aber einfach zu sehen, wie schön, wenn das Kind so im Mittelpunkt steht und nicht irgendwie so nebenbei noch mitversorgt wird, wie das wohl bei mir gewesen ist damals. Und nach irgendwelchen Regeln, wie wann man wie gestillt wird, wie oft und ob man und
wie
so
viel Gramm man
so
getrunken
und,
hat.
Ja, genau. Und dann nach 3 Monaten wird abgestillt oder nach 4, damit und so weiter und
ja,
so
genau.
fort.
Ja.
Und da einfach zu sehen, wie schön, wie rührend beide Elternteile da mit diesem Kind umgehen. Schön. Also das zum Wach. Gar nicht mehr einschlafen.
Ja. Da gibt es aber wiederum Menschen, die sagen, das ist quasi, man kann das nicht überspringen. Also es muss sich erstmal ein gesundes Ego entwickeln. Also
es gibt so Theorie, es gibt ja, wenn wir jetzt Wilber nehmen, nicht, mit der personalen Phase, Präpersonal, Personal, Transpersonal. Und auch dort gibt es ja die diese Theorien vertreten, die ich gut finde im Prinzip, sieht man das schon auch so, dass die personale Phase dann auch immer kürzer wird. Ja, das heißt, also Wilber hat irgendwann, glaube ich, einmal gesagt, so, es könnte sein, dass in ein paar hundert Jahren, er hat das aus meiner Sicht sogar pessimistisch gesehen, dann das so, irgendwann während der Schulzeit dann dieses Erwachen geschieht. Ne? Das nimmt man mit wie die Pubertät sozusagen. Ne? Und quasi wieder zurückzukommen, in die transpersonale Phase dann zu kommen. So. Das Personale loszulassen, aber ich glaube es nicht. Also ich habe das Gefühl, ganz ehrlich gesagt, dass ich das... dass das Personale, ich will nicht sagen Störung, das klingt so negativ, aber subjektiv habe ich es eigentlich zum Großteil so empfunden. Eigentlich schon, dieses Personale, wie eine Art Störung, als wäre ich ein Leben lang gestört gewesen bis dahin. Und dann normal. Ist aber nur subjektives Empfinden. Aber ich sehe eher so ein Erblühen, was durchaus durchgängig sein kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ich kann mir schon das zumindest vorstellen. Also ich sehe nichts, was dagegen sprechen wird, dass man das nicht überspringt, sondern so durchgehende Reifung ist. Vielleicht ist das sogar das natürliche Menschsein, wie es mal gedacht war, quasi. Oder vielleicht ist es einfach dann evolutionär. Ja, weil im Transpersonalen auch das Wissen im Prinzip aus dem Kollektiven kommt. Ja, und gar nicht mehr gegeben werden muss. Und das ist genau das, was ich auch beobachte bei jungen Menschen, dass die Sachen mitbringen, wo sie Dinge sprechen, die sie nicht gelernt haben, die nicht von außen gekommen sind, die sie mitgebracht haben, die aus dem Urgrund des Seins kommen sozusagen. Und darauf lässt sich genauso ein Sein aufbauen. und das Personale sehe ich dann nicht was, was flashmäßig wegfallen muss, sondern sich langsam auflockert und mehr durchdrungen ist von dem, was man dann, dem muss man gar keinen Namen geben, wie Prä, Trans, das ist ja alles nur in Bezug aufs Personale, nicht? Sondern ohne diese Bezeichnungen, das ist ja nur, um sich vom Personalen zu unterscheiden, sagen wir da Prä-Personal dran, aber das ist ja gar nicht benennbar, muss ja gar keinen Namen haben, sondern das ist das, was dann durchwirkt. Lebt, Leben selbst, das sich entfaltet, ja, wie hier. Und ich sehe auch eine Möglichkeit, das Personale zu integrieren. Also gar nicht so sehr zu sagen, vielleicht war das sogar falsch ausgedrückt, dass es sich nicht bildet, aber anders bildet, dass es parallel bleibt, ja, dass es gleichzeitig da ist.
Ist es ja auch.
Ja, eben. Ja.
Es muss kein Entweder-Oder sein.
Nee.
Also.
Ja.
Okay, die Sonne hat sich verabschiedet.
Es wird kalt.
Frischer.
Wir sind auf 1000 Meter Höhe hier.
Ja, genau. Ja. Und das im Dezember. Ne?
Im gummerischen Winter.
Ja, hier ist Winter. Dann sind wir ganz warm angezogen.
Okay, hat noch einer von euch eine Botschaft, die unbedingt ausgesprochen werden muss oder ein ganz dringendes Thema, über das ihr noch sprechen wollt oder eine Veranstaltung, die ihr auf jeden Fall noch ankündigen wollt von euch?
Wenn es sich so ausgeht, sonst, wenn es kommt darauf an, wenn du das veröffentlichst, weil meine nächste ist schon bald.
Wann ist
am 10. Januar gebe ich ein Webinar ganztags, am Sonntag, 10. Januar, übers Internet.
Kommt aber noch
kann man hinhauen, ja. Von zu Hause dabei sein.
Ja, bei mir ist das Silvester-Retreat, aber das ist, glaube ich, ausgebucht. Es gibt höchst vielleicht nur einen Platz. Also. Das
der Platz ist wahrscheinlich schon auch belegt. Wenn könnte das Video
sein,
draußen
könnte
ist,
sein. Aber es gibt wieder eins nächstes Jahr.
Echt?
Silvester immer.
Ja, obwohl, vielleicht auch mal nicht. Nee. Guckt einfach auf die Webseite, da steht es drauf.
Ja.
Und wenn euch Gomera total gut gefällt und ihr noch Zeit habt, Ende Jänner nach Januar nach Gomera zu kommen, da gibt es eine Woche Tantra und Satsang mit mir. Auf La Gomera, Tantra und Satsang Ferien. Da gibt es noch ganz wenig freie Plätze.
Okay. Gut, dann danke ich euch herzlich.
Ja, danke auch.
Danke dir.
Danke.
Schön war's. Jugend ist es.